ich war echt gespannt, was das Bild mit der Predigt zu tun haben könnte. Ich habe nämlich vorher geluschert und wollte das mal wissen, so was wartet da auf uns in diesem Impuls? Was hat das mit der Predigt zu tun oder mit dem Text? Und kriege ich jetzt eine Kurve oder eine Eichhörnchenkurve? Wir sind unterwegs, Epheserbrief. Wir haben einen gewaltigen Lobpreis Gottes erlebt oder gehört, gesehen von Paulus, der uns daran erinnern sollte, wer wir eigentlich sind. Und haben so diesen Fokus auf Jesus Christus gelenkt, der Schlüssel für unsere Beziehungen zu Gott, zueinander, eine großartige Hilfe. Und ich merke, wie wichtig das ist. Und manchen, es hilft wirklich dabei, andere in den Blick zu nehmen durch die Augen Jesu. Und jetzt am vergangenen Sonntag dann eben den Blick, ja, als lebendige Gemeinde den Blick für das Wesentliche zu bekommen. Paulus ist einiges zu Ohren gekommen über die Christen, über die Gemeinden in Kleinasien. Und er geht nicht einfach drüber weg. Er sagt nicht einfach, naja, das ist alles selbstverständlich und das gehört sich halt so, sondern er hält es für erwähnenswert, festhaltenswert. Er legt nochmal so seinen Finger drauf und sagt, ja, das ist es. Und ja, was war, was ist das, wofür ihr im Blick auf unsere Gemeinde dankbar seid? Hausaufgabe. Und Leute, ihr habt mich geflasht. Ich habe einen Fehler gemacht letzten Sonntag. Nicht, dass ich euch die Aufgabe gegeben habe, aber ich hätte sagen sollen, Leute, schickt mir mal ein paar Stichworte. Ihr habt echt, oder viele haben toll reagiert und ich möchte euch mal was gönnen. Ich habe ein paar Stichworte draus gemacht, das könnt ihr jetzt alles gar nicht wahrnehmen, weiß ich. Also die Stärke, das ist halt, die hat etwas mit der Häufigkeit auch der Nennung zu tun. Vielleicht drücke ich das aus, dass man das dann nochmal irgendwo an der Litfaßsäule miteinander sehen kann. Aber da sind so viele tolle Sachen drin, die mich wirklich berührt haben. Ob das, ich nehme mal ein paar Stichworte raus. Ich habe mir das auch extra nochmal so ausgedruckt. Da ist das Willkommensteam, Hygienebeauftragte, die Gleichgesinnten, ein geistliches Zuhause. Da ist Gottestreue zur Gemeinde, da ist Gebetsgemeinschaft, da ist das Stichwort Fürbitte in gänzlicher Breite, aber auch für einen persönlich. Das Musikteam wurde und wird genannt. Unser Gemeindegrundstück, das Gemeindehaus, die Gottesdienste und Gebetskreise, die Ältesten, Gemeindeleitung und selbst, und das halte ich auch für wichtig, Probleme gemeinsam zu lösen. Also auch dafür kann man dankbar sein, zu sagen, wir haben Probleme, aber wir sind auch dabei und gehen daran. Oder Geschwister mit Ecken und Kanten, zu sagen, ich bin dankbar. Das ist nicht alles gleichgeschaltet. Nicht alle, so habe ich es mal gesagt, mit dem Recht auf meine Meinung. Nein, wir ticken, wir leben unterschiedlich. Stichwort Seelsorge oder Hilfe zu erfahren, Anteilnahme, die ganze Vielfalt, Gemeinschaft. Ihr merkt, ich wollte euch das nicht alles vorlesen, was ich bekommen habe. Aber es war, und das habe ich jetzt wirklich genossen, es war ein Vorrecht für mich, das lesen zu können. Und wisst ihr, wann ich das gelesen habe? Dürft ihr eigentlich gar nicht wissen, aber ich konnte gestern Abend nicht einschlafen. Dann habe ich mich an den PC gesetzt und habe das alles durchgelesen. Und mir ging es hinterher so richtig gut. Ich war so richtig beschwingt und habe gesagt, ja, das ist das, was ich mir, wenn das vorhält, diese Dankbarkeit, dann besteht, ja, ich sage das mal, Hoffnung für Gemeinde, dann wird auch etwas Ruck durch unsere Gemeinde gehen und nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Dankbarkeit motiviert. Ja, und dann, Johannes, du hast uns ja schon so vom Vorzeichenwechsel oder das so mit hineingenommen. Da geht's, wollen wir heute weitergehen, vom Minus zum Plus. Aber das andere, mir ist wichtig, das ist nicht einfach vorbei, sondern das hat einen wichtigen Platz. Vom Minus zum Plus, Vorzeichenwechsel. Ja, wie gelingt das denn? Eine Grundlage zu schaffen, dass Menschen eben halt in dieser Unterschiedlichkeit und Vielfalt miteinander leben können. Wie kann es gelingen, dass allen bewusst wird, Wer sind sie? Wer bin ich? Wer bist du? Wozu leben wir? Und wie kann dieses Leben und dieses Gemeinsame gelingen? Und Paulus, wir haben das schon die anderen Male gemerkt, der spannt immer solche Bögen. Und zwar keine kleinen, sondern der mutet uns auch ein bisschen was zu. Er blickt zurück in die Vergangenheit. Wie sah das Leben früher aus? Vom Minus zum Plus. Er markiert den Wendepunkt eines Lebens, die Chance zum Neuanfang. Wodurch war oder wodurch ist Neuanfang möglich? Wollen wir neu miteinander anfangen? Peter, du hattest uns da ja auch schon mit hineingenommen. So zu sagen, ja, wir haben solche Möglichkeiten. Oder eben halt der Ausblick, die Konsequenz. Und was hat sich verändert? Gibt es Dinge, die sich verändern? Ja, und dann bin ich mit einem Mal, das war jetzt so schon mal ein grober Überblick, dann bin ich bei diesem Text. Ich weiß nicht, wer in der Bibellese unterwegs war, der hat das gestern spätestens gelesen, wenn er noch nicht vorher gelesen hat, aber der hat es dann gestern gelesen, begleitend. Und bevor ihr euch wundert, was ist das für eine Übersetzung? Diese Übersetzung, die gibt es nicht. Das ist eine bunte Mischung sozusagen. Aber das, worum es geht, weil das ist etwas vielleicht etwas griffiger. Paulus schreibt, auch ihr, also ganz betont, ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Harte Realität. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Denn wir sind Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ich staune immer wieder, mit welcher Dynamik, mit welcher Ausdrucksweise Paulus das so auf den Punkt bringt. Die Realität: lebendig, tot. Wenn ich mir momentan so die Brennpunkte angucke, das, was momentan so im Fokus der Aufmerksamkeit steht, dann gibt es so einiges. Ich habe mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben, beziehungsweise ich brauchte nur an die Titelzeilen zu gucken, ob das nun in den Nachrichten war oder ist, aber das, was uns zum Teil Sorge bereitet. Gewaltige Pakete, Corona, mit allem, was das an hin und her immer noch bedeutet, die Ukraine-Krise, die Telefone klingeln lässt und ein Gespräch nach dem anderen notwendig macht, die Inflation, zu sagen, ja, was ist, die Preise steigen und wie kommen wir damit zu Rande, wie sieht das aus, die Energiekosten bis in unser Gemeindeleben hinein, was wird am Ende des Jahres bleiben, was wird da kommen. Dann diese Betroffenheit über diese Reaktion auf den Polizistenmord und. Zu sagen, ja, und eben klang das schon an in dem Text, den Paulus beschrieben hat. Wir sind betroffen, wenn wir uns das alles vor Augen malen. Wenn wir uns darauf einlassen, wirklich so bei einzelnen Punkten jetzt im Negativen, an anderen Dingen, wo wir sagen, ja gut, Winterolympiade guckt man sich vielleicht nur den Medaillenspiegel an, sagt, ja okay, gibt es auch. Oder bei der Bundespräsidentenwahl, naja, wir rechnen alle nur mit dem einen. Und doch an vielen Stellen ist für mich Betroffenheit da. Wenn ich von irgendwelchen Dingen lese, von schlimmen Unfällen, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, oder ich bin betroffen, wenn ich von Kindesmisshandlungen höre oder lese, oder ich bin betroffen und gespannt, was sich innerhalb der katholischen Kirche ja verändert, verändern muss, nicht mit einem Triumphgefühl, sondern auch mit einer Spannung, mit einem betenden Herzen. Manches hat Mitgefühl, manches hat Bedauern und manches weckt vielleicht auch so etwas wie hilflose Wut. Und sagt, da möchte ich mal dazwischenfunken, da möchte ich mal auf den Tisch schauen, da möchte ich mal das Vorzeichen setzen. Ist es ein Minus, ist es ein Plus? Und Paulus schreibt ja von etwas viel, viel Schlimmeren oder Katastrophaleren, wenn ich sagen sollte, weil das erscheint in keiner Titelzeile unserer Zeitungen. Es füllt nicht irgendwo eine Sondersendung im Fernsehen. Die größte Katastrophe, die sich um uns herum ereignet. Seit Jahren. Paulus schreibt den Gemeinden in Kleinasien von einem Frühjahr, einem lebensgefährlichen Zustand, einer Situation, die für sie bereinigt ist, die aber für viele andere Menschen immer noch andauert. Das ist dieses lebendig tot zu sein. Lebendig tot zu sein. Da zu sein, zu existieren, könnte ich auch sagen. Ja, aber sie merken es nicht einmal. Sie sind lebendige Leichname, könnte man sagen. Vielleicht würde man heute sagen, das ist ein Zombie. Aber so, das trifft es nicht. Das ist wirklich mit ganz, ganz großem Ernst, der dahinter steckt. Und man fühlt sich kerngesund, es läuft alles, man kann Erfolg haben, all das ist da. Also man fühlt sich vital und erfolgreich. Man sieht gut aus, jung, dynamisch, erfolgreich, ethisch, moralisch, vorbildlich. Und Gott sagt, geistlich tot. Und wenn wir dann vielleicht in die Offenbarung hineingucken, bei den Gemeinden, den Sendschreiben, da finden wir so etwas auch. Nichts ist tragischer und gefährlicher als ein Zustand, der nicht erkannt wird, wenn man da nicht hinterher guckt. Und das ist das. Wozu sollte eine Notwendigkeit dann bestehen? Warum soll ich was ändern? Ich sehe das doch gar nicht ein. Warum denn um alles in der Welt? Also brauche ich nicht. Und dieser Zustand, der hat Jesus die Tränen in die Augen getrieben, als er auf Jerusalem guckte. Der hat geheult. Der hat geheult, weil er die Menschen gesehen hat. Der hat nicht nur Stein auf Stein gesehen, sondern er hat geheult. Treibt uns das vielleicht auch Tränen in die Augen oder sagen wir, naja, das sind so viele andere Themen, die uns beschäftigen. Jesus sieht die ganze Heillosigkeit oder vielleicht würden wir sagen Gottlosigkeit. Und welche Maßstäbe nennt ein Paulus? Welche Merkmale? Die Menschen oder die Maßstäbe, sie orientieren sich am Zeitgeist, den Wertvorstellungen. Was ist in, out? Es gibt ja immer so ein Ranking. Guckt man, in manchen Zeitschriften findet man das. Was ist gerade in, was ist gerade out? Aber Gott, Gottes Maßstäbe, sie werden relativiert. Man orientiert sich an den eigenen Begierden, so hat es Paulus geschrieben. Das heißt, was für mich gut ist, weiß ich selber am allerbesten. Und ich lasse mir von dir schon mal gar nicht vorschreiben, was ist. Ob nun gemeintlich oder göttlich, ganz egal, ich. Egoismus. Oder es fehlt einfach das Bewusstsein dafür, wer ist derjenige, der hinter den Kulissen die Strippen zieht. Und vielleicht sind das solche Texte, die auch uns einmal so gegen den Strich laufen, wenn damit einmal vom Satan die Rede ist, von Gottes Gegenspieler, dem Diabolos, dem Durcheinanderwerfer, der eben halt Chaos verbreitet. Und dann gucken wir uns um und sagen, ja, Chaos. Und manchmal Chaos bis ins Gemeindeleben hinein. Chaos, Durcheinander. Also all das ist drin. Oder das Lebensziel Gottes für den Menschen wird verfehlt. Menschen bleiben unter Gottes Zorn. Also nicht nur zu sagen, wenn du so weitermachst, kriegst du die Packung. Sondern zu sagen, nein, du bleibst, du bist schon dabei. All das. Und nach biblischen Maßstäben hat das den Tod zur Folge. Und zwar nicht nur den biologischen, sondern den endgültigen. Dieses Getrenntsein von Gott. Das sind so Schlagworte, die kennen wir. Aber zu sagen, guckt auf ein Fenster, da wohnen Menschen. Menschen möglicherweise ohne Gott. Ich meine, gut, ich bin gesichert. Ich komme mir vor wie in der Arche. Draußen der Tod, innen drin das Leben. Ich bin safe. Mir passiert nichts. Wie sieht das aus? Wie sieht unser Blick auf unsere eigene Vergangenheit aus? Und wie sieht unser Blick aus? Ein Blick auf Stade. Geht das uns am Poppes vorbei? Oder sehen wir da, sagen, ja, wir haben Auftrag, wir haben eine Verantwortung. Wie sieht das aus? Das war unsere Vergangenheit, ja. Das ist Realität. Und du und ich, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Paulus legt Finger drauf. Dann ein zweiter Gedanke dabei, bei Paulus durchgesagt, da ist eine Wende. So dieses, ja, heute würden wir vielleicht sagen Change Management, da passiert Veränderung, da kann Vorzeichenwechsel passieren. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Ausspruch, im Leben wird einem nichts geschenkt? An vielen Stellen haben wir den Eindruck, doch, da wird uns wer weiß, was alles versprochen. Was alles günstig ist, kostet fast nichts. Oder erstmal steht da eine Null davor. Aber wie du kündigst das Abo nicht, dann kommen die Kosten doch durch die Hintertür. Oder dieses berühmt-berüchtigte Sternchen irgendwo hinter. Das heißt die Fußnote, wo dann das Kleingedruckte drinsteht. Ich weiß, ihr habt jetzt mal am Fernsehen versucht, nachzuvollziehen, wenn da irgendeine Fußnote erscheint. Wir haben keinen riesigen Fernseher, aber doch, dass ich sage, so ganz klein ist er nicht. Aber vielleicht liegt das an meinen Augen. Ich kriege das Kleingedruckte nicht gelesen. Vor allem, bevor ich dabei bin, sind die ja schon wieder vorbei. Ne? Ist ja Werbezeit. Das heißt, das Nächste muss kommen. Also wie sieht das eigentlich aus? So dieses, ne, was wird geschenkt? Das Teure ist verborgen. Die Kosten sind verborgen. Also, die Sache hat einen Haken. Aber stimmt das generell? Weil Paulus, der zeigt uns vielleicht etwas anderes auf. Und zwar dieses, dass unser ganzes Leben ein Geschenk ist. Ein Geschenk Gottes. Unser Dasein hier auf Erden. Für jeden Menschen ein Geschenk. 24/7. Und er bringt es auch dieses Gottes Aber. Ihr konntet das eben vielleicht schon nachvollziehen beim Bibeltext. Ich habe es bewusst so mit eingefügt. Im Vers 4, dieses einfache und gewaltige Wort Aber. Es beinhaltet Gottes Chance für alle Menschen. Nicht nur für die, die er sozusagen schon sicher hat oder die sich bei ihm sicher fühlen. Sondern es beschreibt Gottes Initiative. Ihm verdanken wir, dass wir geistlich nicht tot bleiben müssen, dass Menschen bis heute hin die Chance haben. Und ich staune dann immer wieder, auch wenn ich das natürlich weiß und über Jahre hinweg weiß, aber mir dann bewusst zu machen, was motiviert Gott dazu, unsere Lage zu verändern. Und dass er dann eben nicht sagt, dann strengt euch mal an, gebt euch mal Mühe, krempelt euer Leben um. Klebt Rabattmarken bei mir, oder irgendwelche geistlichen Qualitäten, irgendein Reformprogramm und zu sagen, ja, das machen wir ab sofort. Wir setzen für dieses Jahr die und die Ziele und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir Gott ein kleines Stückchen näher gerückt. Die Vorsätze, nein, all das schaffen wir nicht. Wir kommen Gott doch kein Stückchen näher. Die Mauern, die uns von Gott trennen, die sind höher als die Berliner Mauer. Und der Graben, der ist tiefer als der tiefste Graben auf diesem Planeten, der Marianengraben mit über 11 Kilometer Tiefe. Da kommt kein Mensch rüber. Also, hier schlägt Gottes Herzblut, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade. Ich habe den Eindruck, Paulus überschlägt sich an der Stelle schon wieder, dass er sagt, so all das, da tun wir einen ganz, ganz tiefen Blick in Gottes Herz rein. Und das ist halt das Schöne. Und dann wird das deutlich, Leben bekommst du geschenkt. Und das ist ein gewichtiger Unterschied, geschenkt. Das heißt, nicht umsonst, den Preis bezahlt jemand anders. In Römer 5, Vers 6 und folgende heißt es, schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben. Kaum jemand von uns würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn er schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also nicht zu sagen, ja, du hast es kapiert, ich stehe für dich ein. Maximilian Kolbe, biblischer Unterricht, haben wir gehabt, ne? So, als ein Beispiel, wo jemand auch für jemand eigentlich ihm Fremden sein Leben gegeben hat. Aber hier, sein Gott macht das in Jesus Christus eigentlich für jeden Menschen. Und für mich ist das schwer zu schlucken, dass wir so rein gar nichts selber tun können, dazu beisteuern können, zu sagen, ja, ich habe doch auch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen dazu getan. Vielleicht nicht viel. Nein, ich kann das nur annehmen. Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit zulassen. Und selber durch dieses Beschenktwerden dann auch zu einem Botschafter zu werden. Aber das Spannende, das war, was damals passierte, es gab eben halt auch diese Gegenströmungen, die anderen Meinungen. Und die haben versucht, etwas hineinzubringen, das ist heute auch nicht viel anders. Eben halt zu sagen, doch, du kannst etwas tun. Doch, du musst etwas tun. Und jetzt sieh mal zu, streng dich an. Du musst so und so viel, was weiß ich, Hausbesuche machen. Du musst so und so viel Geld geben, am besten mir. Und. Und dann zu sagen, nee, den Himmel kannst du dir nicht verdienen. Nicht durch bestimmte Übungen, nicht durch, indem du jeden Tag, was weiß ich, 3 Stunden betest, stille Zeit morgens, stille Zeit abends, und mit wie vielen Leuten über Jesus gesprochen hast. Nein, Paulus betont aus diesem Grund Gottes Gnade. Können wir, ich weiß nicht, ob wir das noch wahrnehmen, aber er muss uns das heute auch wieder sagen, auch in unsere Gemeinden hinein. Nicht über unsere Mitarbeit in der Gemeinde können wir uns definieren. Nicht über die Mitarbeit in der Gemeinde kommen wir Gott näher. Wir kriegen nicht mehr, ich sage das jetzt mal so frech, Schulterklopfen von Gott, das hast du aber gut gemacht. Und je mehr du dich einsetzt, desto mehr Schulter wird geklopft. Nein, Gott sagt, ich habe es dir doch schon längst geschenkt. Aber vielleicht aus Dankbarkeit. Dann kommen wir in die richtige Richtung. Es ist unverdienbar. Das ist das. Unverdient. Und es wird immer unverdient bleiben. Also etwas eigentlich Befreiendes. Und dann geht es nach vorne. Die Perspektive, neues Leben. Wenn Menschen, ich weiß nicht, ob ihr es selber schon erlebt habt oder in eurem Umfeld erlebt habt, aber wenn Menschen dem Tod noch einmal in Gänsefüßchen von der Schippe gesprungen sind, die leben ganz anders. Die haben mit einmal ein ganz anderes Vorzeichen. Die sagen, ich habe noch mal eine Chance bekommen und ich möchte vielleicht etwas ändern. Ich darf noch mal von vorne starten. und leben bewusster. Wir haben in unserem Bekanntenkreis auch jemand, eine Frau, die kämpft seit Jahr und Tag mit Krebs. Und wo ich den Eindruck auch habe, sie lebt bewusster, auch wenn so eine Untersuchung immer wieder so einen Tropfen, so einen Druck macht. Und trotzdem sagen, ja, ich lebe bewusster, dankbarer. Eine zweite Chance, ein zweites Leben. Aber genau das versucht Paulus damals und uns heute ja vor Augen zu führen. Ein bewusstes Leben mit Christus. Ein bewusstes Leben nach Gottes Maßstäben. Also all das zusammen und dieses mit Christus. Gott hat uns mit Christus neues Leben geschenkt. Er hat uns mit Christus von den Toten auferweckt. Wir gehören mit Jesus, so stand es, oder mit Christus zu seinem himmlischen Reich. Jetzt müsst ihr sagen, das hast du uns die letzten Sonntage auch schon erzählt. Das ist gar nichts anderes. Aber genau das, wenn jemand immer und immer wieder das Gleiche erzählt, und für mich ist das ein Indikator, das ist dem Ernst. Wenn Paulus das in einem Brief nochmal schreibt, dann sage ich, das ist wirklich, das kommt von da, das kommt von ganz tief. Das will er, dass ich das kapiere, dass es bei mir ankommt. Dreimal steht hier bewusst mit Christus, mit ihm. Das heißt, eine neue Qualität, eine neue Perspektive durch Verbundenheit mit Jesus Christus. Und ich mache da einfach mal ein Fragezeichen hinter. Wie verbunden bist du denn? Wie verbunden sind wir denn mit Jesus? Ich sage das ja manchmal so ganz frech, auch zu sagen, ja, Gottesdienst eine Stunde oder 75 Minuten oder auch mal 90 Minuten und dann darf ich ja wieder nach Hause gehen. Und was hält denn dann von dem noch? Was ich gehört habe, was ich gesungen habe, was ich gebetet habe, wo ich mit dabei gewesen bin. Bleibt diese Verbundenheit über das Ende des Gottesdienstes hinaus bestehen? Paulus schreibt in Römer 6 sehr deutlich von so einer Verbindung mit Jesus Christus. Und so eine der letzten, der sozusagen diese Verbindung bewusst auch mit eingegangen ist, bist du, Daniel. Römer 6, Taufe. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid auch ihr mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch habt taufen lassen, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Das heißt, Chance, Leben neu auszurichten. Chance, Leben neu zu gestalten. Im Blick auf Gott, im Blick auf das Miteinander, im Blick auch auf die Sicht von der uns umgebenden Welt. Neu ausrichten. Nur, das weißt du genauso, Daniel, auch wenn ich dich jetzt mal anspreche, aber das bleib du da ganz geschillt sitzen. Es gilt nämlich für uns alle, dass wir sagen, diese Neuausrichtung, diese neuen, die brauchen wir immer und immer und immer wieder. Weil nichts passiert, sodass man leichter, als dass man sich einrichtet, als dass man zur Ruhe kommt, als dass man dann sagt, ja, ich habe meinen Status quo doch erreicht, ich stehe vor Gott und das war's. Nein, diesen Blick auf unsere Welt, auf unsere Realität zu richten und mir das zu Herzen gehen zu lassen, was hier passiert. Und nicht nur zu sagen, ich habe meine Schäfchen im Trockenen. Martin Luther hat im Blick auf die Realität unserer engen Beziehung zu Jesus einmal sehr konkret in seinen Osterpredigten etwas geschrieben. Daher ist unsere Auferstehung schon mehr als die Hälfte geschehen, weil unser Haupt schon dort ist, unser Erstling steht oben, meine Auferstehung hat bereits begonnen, ich muss mich nur noch aus dem Schlaf aufrichten. Oder es ist noch um den linken Schenkel zu tun, um den alten Sack. Im Übrigen ist mehr als die Hälfte schon am jüngsten Tage. Ich liebe diese blumige Ausdrucksweise von einem Martin Luther, der hat ja wirklich so Zucht dahinter. Aber also er sagt, Mensch, eigentlich, da ist schon etwas, da ist schon was passiert. Und es fehlt noch, dieses Leben im Hier und Heute bedeutet in Konsequenz nicht Zuschauer bleiben, unbeteiligt, sondern das ist eben halt nicht Weltflucht, sondern Weltverantwortung. Zu gucken, wo, an welchen Stellen sind wir gefragt. Bist du gefragt? Bin ich gefragt? Bewusstes Leben im Hier und Heute. Auch wieder Paulus. In Wirklichkeit lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Da höre ich etwas, ja, von einer Begeisterung, von einer Geborgenheit heraus zu sagen, ja, ich bin noch im Hier und Heute. Aber da hat eben halt das, was Martin Luther beschrieben hat, begonnen. Und genauso, dass es sich bei ihm durchzieht, das merkt man, wenn man in andere Briefe hineinguckt. Wir sind im Epheserbrief, ich habe aus dem Galater zitiert, ich zitiere auch nochmal aus dem Brief an die Kolosser. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Und damit meint er eben halt nicht, übernehmt keine Verantwortung mehr, aber haltet nicht an dem ganzen Krempel fest. Ich habe das ja so anfänglich gesagt, so nach unserem Umzug, aber mir wird auch bis heute an vielen Stellen sehr, sehr deutlich, woran hänge ich eigentlich mein Herz? Worauf lege ich Wert? Leben heißt nicht zuallererst, ein erfolgreiches, ein boomendes, ein lohnendes, ein erfülltes Leben zu haben, indem ich das und das alles habe, besitze, erreiche, in so eine Richtung. Ich glaube, das können Menschen ohne Gott zum Teil viel, viel besser, viel, viel umfangreicher. Und ich sage, ja, wenn ich das haben wollte, dann kann ich nur scheitern. Leben im biblischen Sinn, das heißt an Jesus zu glauben, aus dieser Beziehung zu ihm heraus zu leben, den Alltag zu gestalten, das heißt den Herausforderungen zu begegnen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Vers 10 noch im Ohr habt oder vor Augen habt. Ich fand ihn fast geheimnisvoll. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Und jetzt kommt das Eigentliche. Er hat uns sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Was heißt sowas denn? Das heißt für mich neues Leben in uns und neues Leben durch uns. Und die Power, die Kraft, die Möglichkeit, die Qualität, die ist uns von Gott hergegeben und nicht wir müssen machen. Gott hat ein Potenzial in uns angelegt durch seinen Heiligen Geist. Wir können und sollen aus seiner Kraft, die er uns gibt, heraus leben und ja, können in seinem Namen leben, in seinem Namen Menschen begegnen, in seinem Namen Verantwortung übernehmen, in seinem Namen auch Veränderung bewirken. Vielleicht manchmal unscheinbar, aber ich glaube, wir können als Christen einen Unterschied machen. Jesus möchte, dass wir aus Dankbarkeit Gutes tun, als Merkmal dafür, ich habe neues Leben. Und mein Anker ist sozusagen schon dran. Oder mit Martin Luther zu sagen, so mit diesem Schenkel, der noch hier ist, und der Rest, der schon, ja, er möchte, dass wir Spuren hinterlassen. Im Heute, Hier und Jetzt, Spuren des Lebens, dafür tragen wir Verantwortung. Dass wir Spuren hinterlassen, weil Gott uns dazu befähigt hat. Das ist da. Also, vom Minus zum Plus, Vorzeichenwechsel um uns herum. Vorzeichenwechsel vom Minus zum Plus. Vom Minus eines Lebens ohne Gott zu einem Kreuzzeichen vor dem Leben. Sagen das Plus. Und dieses Plus, das will Kreise ziehen. Die Realität, lebendig tot. Die Wende, unverdient, aber ja. Und die Perspektive, neues Leben, aber nicht nur für mich, für uns, sondern Gott bietet das durch uns Menschen an. Die Frage ist, behalten wir dieses Angebot für uns oder teilen wir das aus? Geben wir das weiter? Sind wir Überzeugungstäter mit Begeisterung? Und als letztes, Christus, unser Friede, Ausblick, zu sagen, da hänge ich dran, da lebe ich von, da rede ich von? Fragezeichen? Ich bete. Jesus Christus, an dir hängt wirklich alles, unser ganzes Leben. Du hast aus diesem Minus, aus dieser Todverfallenheit ein Plus gemacht durch dein Leben hier auf Erden, durch dein Leiden und Sterben am Kreuz. Du hast Himmel und Erde miteinander verknüpft, aber eben nicht nur für uns, damit wir uns sicher fühlen, damit wir einen Hafen haben, damit wir eine Perspektive haben, sondern du hast schon damals deine Leute losgeschickt. Und das gilt auch heute noch, dass wir aus dieser Geborgenheit eines neuen Lebens mit dir ja Verbreiter, Überzeugungstäter sind und werden. Und dass wir nicht nur auf das starren, was um uns herum passiert, was uns Angst und Sorge bereitet, dass es uns ins Gebet treibt, ja, aber auch, dass es unsere Mitmenschen, unsere Stadt in den Fokus nimmt. Darum möchte ich bitten um Mut für mich, Mut für uns, dass wir trotz Corona die Welt, für die du dein Leben gegeben hast, im Großen und im Kleinen, nicht vergessen, sondern dass wir uns ihr zuwenden und in kleinen Schritten, mit unseren Möglichkeiten, in unserer Nachbarschaft, da, wo du uns hinstellst, deine Liebe groß machen. Danke dir dafür, dass du uns befähigst, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns Gaben schenkst und Frucht wirkst in unserem Leben. Gebrauch du uns. Amen.